Wir haben uns lange auf diese Bibeltage gefreut. Wir haben ihnen lange entgegengefiebert und wir freuen uns natürlich riesig, dass jetzt alle da sind und dass einige, von denen wir wissen, noch kommen werden. Das ist wunderbar. Wie lange haben Sie eigentlich den Aufbruch nach Hannover geplant? Das ist eine interessante Frage, ne? Wie gut habt ihr euch auf die Reise vorbereitet? Schon im März sagt hier jemand, das ist vorbildlich, ja? Es könnte ja auch sein, dass einige nach der Kolumbus-Strategie verfahren sind. Ich weiß nicht, ob alle die Kolumbus-Strategie kennen. Wenn nicht, dann sind sie wahrscheinlich kein Politiker. Denn viele von den Politikern, wenn ich das mal so humorvoll sagen darf, scheinen täglich nach der Methode des Kolumbus zu handeln. Ja. Als er losfuhr, wusste er nicht, wohin. Als er ankam, wusste er nicht, wo. Als er zurückkam, wusste er nicht, wo er gewesen war. Und das alles mit geliehenem Geld. Der Abraham, den wir an diesem Wochenende intensiver kennenlernen werden, der hatte einiges mit Kolumbus gemeinsam, wenigstens auf den ersten Blick. Auf den ersten Blick, muss man sagen, hatte er einiges mit Kolumbus gemeinsam. Als er aufbrach, wusste er nicht, wohin. Als er ankam, waren ihm Land und Leute völlig fremd. Und doch gibt es auch schon gleich sehr deutliche Unterschiede zwischen Abraham und Kolumbus, denn mit geliehenem Geld war bei Abraham nicht zu machen. Der nahm schon sein eigenes Vermögen mit von Anfang an. Und doch ist der entscheidende Unterschied zwischen den beiden Männern noch ein anderer. Der Antrieb zum Aufbruch bei Kolumbus kam von innen. Kolumbus wollte unbedingt. In einem Artikel im Stern aus dem Jahr 2006 wird es so dargestellt. Kolumbus will unbedingt über den Atlantik segeln. Er ist gepackt vom Entdeckergeist. Vermutlich 1479 heiratet er die Tochter eines portugiesischen Adligen, was ihm Zugang zum Hof in Lissabon verschafft. Dort wirbt er für den großen Plan. Der König lehnt ab. Enttäuscht, aber nicht erschüttert, schickt Christoph seinen jüngeren Bruder Bartolomeo nach London zu Heinrich dem VII. Gleiche Rede, gleiches Ergebnis, abgelehnt. Paris ist als nächstes dran. Beständig kratzt Kolumbus an den Thronen Europas, 8 Jahre lang, weil er Geld braucht für seine Reise. Und warum gibt er nicht auf? Aus Arroganz, aus Besessenheit, angetrieben wird er von einer aggressiven Neugier und einer gesunden Egomanie, schreibt der Stern. Er will es wissen. Er hat diesen Entdeckergeist. Er will los. Kolumbus' Antrieb zum Aufbruch kam also von innen. Bei Abraham, und das ist der entscheidende Unterschied, kam der Antrieb zum Aufbruch von außen. So beginnt der Text, der Bericht über ihn im 1. Buch Mose, Kapitel 12. Sie haben auch die Bibeltexte nochmal abgedruckt in Ihrer Mappe. Und Sie haben diesen orangen Begleitzettel für den ersten Vortrag, da können Sie sich auch Notizen machen, so dass Sie jetzt ausgerüstet sind für unseren Aufbruch und für die Reise, die vor uns liegt. Der Antrieb für Kolumbus kam von außen. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Er kam von außen. Und das ist unsere Hoffnung und das ist unser Wunsch auch für diese Bibeltage, dass sie für jeden von uns, dass sie auch für dich Anstoß werden zu einem neuen Aufbruch. Dass in manchem Leben, das müde geworden ist, Aufbruchstimmung entsteht. Wir kommen ja hier nicht zusammen, um uns gegenseitig ein bisschen zu beruhigen oder 2 beschauliche Tage miteinander zu verbringen. Wir kommen hier auch nicht zusammen, um über schwere Zeiten zu klagen, obwohl das ja manchmal auch gut tut. Wir wollen auch nicht einfach nur ein paar Erbauungsstunden über Abraham halten, sondern wir beten darum, dass der Gott Abrahams auch unter uns und in unserem Leben wirklich Aufbrüche schenkt. Und wir hoffen, dass diese Bibeltage nicht ruhig werden, sondern unruhig, dass sie nicht beschaulich werden, sondern im besten Sinne alarmierend. Das ist unser Gebet. Aber woher soll Aufbruch kommen? Woher soll Aufbruch kommen, wenn es nicht nur eine künstlich geputschte Aufbruchstimmung sein soll, die wie ein Kartenhaus zusammenfällt, sobald das Fest vorbei ist? An Abraham können wir studieren, wie so ein Aufbruch zustande kommt. Bei dem sah es nämlich zunächst überhaupt nicht nach Aufbruch aus. Anders als Kolumbus zeigte Abraham von sich aus keinerlei Anstalten, die Heimat zu verlassen. Der war sehr sesshaft. Obwohl ja Kanaan als Reiseziel in seiner Familie durchaus Tradition hatte, schon der Vater von Abraham, das machen sich viele nicht klar, hatte ja mal den Impuls, nach Kanaan zu gehen. Das lesen wir in dem Vers unmittelbar, bevor unser Text beginnt, 31, 1. Mose 11, 31. Da nahm Terach seinen Sohn Abraham und Lot, den Sohn seines Sohnes Haran und seine Schwiegertochter Sarai, die Frau seines Sohnes Abraham, und führte sie aus Ur in Chaldäa, und jetzt passen Sie genau auf, um ins Land Kanaan zu ziehen. Und sie kamen nach Haran und wohnten dort.
Damit Sie sich die geografischen Zusammenhänge ein bisschen vorstellen können, haben wir diese Karte hier vorne angebracht und Sie haben auch eine ähnliche Karte auf der Rückseite Ihres orangen Zettels. Ich hoffe, Sie können das einigermaßen gut erkennen. Also, er startet hier in Ur in Chaldäa, wo Euphrat und Tigris auseinandergehen, gewissermaßen. Das Ziel von Terach war schon, ins Land Kanaan zu kommen. Er bleibt aber auf halbem Wege, nach ca. 900 Kilometern etwa, in Haran
stehen oder stecken. Man weiß nicht, warum. Immerhin hatte er ja Ur hinter sich gelassen. Ur, das war eine alte Residenzstadt, Sitz der babylonischen Könige. Ur stand für Zivilisation, für Reichtum. Und offensichtlich hatte Abrahams Familie auch Anteil an diesem Reichtum in Ur. Sie haben einen gepflegten Lebensstil wahrscheinlich gehabt. Und der Name Abraham bedeutet, mein Vater ist hoch oder mein Vater ist erhaben. Das könnte darauf hinweisen, dass es auch eine recht gediegene Familiengeschichte war, die sie repräsentierten dort in Ur. Aber immerhin hatten sie dann Ur hinter sich gelassen, mit Ziel Kanaan, und waren aber doch nicht über Haran hinausgekommen. Die Schlachterübersetzung sagt das sehr gut. Als sie aber nach Haran kamen, blieben sie dort. Nun, Haran war auch nicht so schlecht. Fruchtbares Umland dort im nordwestlichen Mesopotamien, gute Handelsverbindung. Hier ließ es sich auch leben. Und auch Abraham scheint hier sesshaft geworden zu sein. Am Ende von Kapitel 11 sieht es also eher nach Sackgasse aus als nach Aufbruch. Und die große Frage ist jetzt, was bringt den Turnaround? Was ist gewissermaßen das Momentum, das die ganze Sache zum Kippen bringen wird? Und der Herr sprach zu Abraham, das ist es. Das ist das Geheimnis jeden Aufbruch, sei es ein Aufbruch in einer Gemeinde, sei es ein Aufbruch in einem einzelnen Leben, sei es ein Aufbruch in einer Familie, dass der Herr spricht. Dass Gott mit seiner Wahrheit, Gott mit seinem Wort hineinredet in eine Gemeinde, in ein Menschenleben, in eine Familie. Gottes Wort, das wissen wir, hat schöpferische Kraft. Und Gott sprach, so heißt es schon 11 Kapitel weiter vorn im Schöpfungsbericht. Und wenn Sie so wollen, ist 1. Mose 12 die Fortsetzung des Schöpfungsberichts mit anderen Mitteln. Gott redet hinein in das Leben dieses Menschen und verändert es. Und deswegen, mehr als 2000 Jahre später, als dann Stephanus davon berichtet, in Apostelgeschichte 7, Vers 4, da sagt Stephanus, und als sein Vater gestorben war, also Abrahams Vater gestorben war, brachte Gott ihn von dort herüber in dieses Land, in dem ihr nun wohnt. Gott brachte ihn von dort hinüber. Und Gott beginnt, indem er redet. Indem sein Wort in das Leben, in das Herz eines Menschen fällt. Wenn Gott redet, entsteht Bewegung. Und darum ruft der Herr auch uns heute am 3. September 2011 mit diesen ersten Versen drei große Ermutigungen zu. Drei große Ermutigungen. Der erste Zuruf lautet, heraus aus dem Trott, heraus aus dem Trott. Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause. Das ist nicht wenig. Es war ja alles so vertraut. Es hatte sich alles so gut eingespielt. Das Vaterland, die größere Verwandtschaft, die Sippe, das Volk, Das Elternhaus, das war sicherlich menschlich nicht immer leicht. Kurt Tucholsky spricht sicherlich nicht umsonst von der Familienbande oder den Familienbanden. Aber es war hilfreich, es war bequem, es hat getragen. Sowas lässt man nicht einfach zurück und ohne Absicherung schon dreimal nicht. Gewohnheit ist ja nicht unbedingt schlecht. Ja, Beharren, Stetigkeit, Treue, geduldig an einer Sache dranbleiben ist ja sehr gut. Und ich denke, das ist ein Problem unserer Postmoderne, diese Sprunghaftigkeit. Diese selbstverständliche Sprunghaftigkeit, dass man heute mal so macht und morgen mal so. Und das geht bis hinein ins Anmelde- und Abmeldeverhalten zu christlichen Veranstaltungen. Dass dann plötzlich, es gibt ja manchmal wirklich Gründe, dass einer krank wird oder irgendwo ganz schnell noch hin muss, aber dann kann es auch sein, dass plötzlich doch noch irgendwas dazwischen kam, was man vorher nicht so im Blick hatte. Das ist auffällig. Es ist ein Kennzeichen, was sich auch durch die Generationen hindurchzieht, diese Sprunghaftigkeit. Gewohnheit ist gut, aber wie leicht kann das kippen? Gewohnheit in einem Jugendkreis, Gewohnheit in einer Ehe, Gewohnheit im Leben mit Jesus. Wie schnell wird Stetigkeit zu Langeweile? Beständigkeit dazu, dass man einfach nur so weitermacht, weil man angefangen hat. Vielleicht kann aus Geduld Trott werden und lästige Pflicht. Wie viel alter Trott hat sich in deinem Leben eingenistet? Wie viele Dinge machst du vielleicht nur noch deshalb, weil du sie schon immer getan hast? Oder zumindest seit Jahren, Jahrzehnten? Wie sehr bist du mit dem Herzen noch dabei? Wie langweilig und wie berechenbar ist dein Leben geworden? Wie oft ertappst du dich bei der Klage, dass ja alles nicht mehr so sei wie früher? Gerade die Älteren, ein bisschen mehr als die Jüngeren. Und ich möchte fragen, wozu treibt dich die Not deiner Zeitgenossen? Wozu treibt dich die Dekadenz und die Hohlheit, die du auch oft um dich herum entdeckst? Treibt dich das auf die Knie? Ins Gebet? Oder nur noch in die innere Emigration? Manche Christen ziehen sich ja nur noch zurück. Je kleiner die Hausgemeinde, umso weniger können uns stören. Umso weniger Reibungspunkte gibt es und irgendwann reiben wir uns dann nur noch an uns selbst. Aber glauben wir ja nicht, dass Gottes Wort uns in Ruhe lässt. Gott ruft uns heraus aus dem Trott. Gott ist der Aktive, Gott ist der Handelnde, Gott macht den Anfang. Und wie macht er das? Durch sein Wort. Ganz klar. Und Gott sprach, so steht es hier am Anfang in Vers 1. Und der Herr sprach zu Abraham. Und dann geht es weiter, dass Gott sagt, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und in Vers 2 sagt Gott, und ich will dich zum großen Volk machen. Und ich will dich segnen. Und als Abraham schon unterwegs ist in Vers 7, da bleibt Gott an ihm dran. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach. Es ist immer wieder Gott, der aktiv wird, der handelt, der die Sache vorantreibt. Ich habe jetzt das Mikrofon leicht beschädigt, aber es geht, glaube ich, so wieder. So. Gott treibt es voran. Wir müssen wissen, Abraham war nicht prädestiniert dafür, ein frommer Mann zu werden. Abraham war ein in der Wolle gefärbter Heide. Von Abraham wird nicht gesagt, wie von Noah, und er wandelte mit Gott. Seine Tradition ist der Turmbau zu Babel. Das ist die Tradition von Abraham. Abraham steht am Ende einer Verfallsgeschichte. Sein Vater war, wie wir aus Josua 24,2 erfahren, ein Götzendiener. In Abrahams Leben gab es kaum fromme Anknüpfungspunkte, wie wir das nennen können. Abraham war auch durch seine Tradition nicht unbedingt vorbereitet. Es gibt eine späte jüdische Tradition, das sogenannte Jubiläenbuch. Da wird Abraham dargestellt als jemand, der eigentlich schon immer unter dem Heidentum gelitten habe. Aber ich denke, das ist eher Wunschdenken. In der Bibel erfahren wir das über Abraham nicht. Es kommt jetzt also alles auf die Kraft von Gottes Ruf an, auf die Kraft von Gottes Wort. Und darum machen wir Bibeltage. Darum steht das Wort Gottes im Mittelpunkt. Nicht nur, damit wir uns mal hier treffen, was ja auch sehr schön ist und gute Gemeinschaft und schöne Gespräche haben, was wir auch brauchen. Aber das Entscheidende ist, wir machen ja nicht nur Gemeinschaftstage, sondern wir machen Bibeltage, weil das Wort Gottes im Mittelpunkt steht, weil wir davon die stärkste Wirkung im Leben jedes Einzelnen von uns erwarten. Darum machen wir Bibeltage. Weil Gott gesagt hat, dass er durch sein Wort wirkt. Und weil Gott so aus dem Trott herausruft. Gottes Ruf ist so stark, dass er selbst die stärksten Bindungen in dieser Welt aushebelt. Bei Abraham ist es die Bindung an das Vaterland, die Bindung an die Sippe, die Bindung an das Elternhaus. Und all das wird ausgehebelt durch die Kraft von Gottes Wort. Und so kommt es zum Aufbruch. Und wir wissen, Aufbruch ist Risiko. Zu dem Zeitpunkt ist Abraham ja auch nicht mehr der Jüngste. Wie wir in Vers 4 sehen, ne? Da zog Abraham aus. Also er zog aus jetzt von Haran, wo er Zwischenstation gemacht hat. Und als er dort auszieht, ist der alte Knabe immerhin schon 75. Also alle von Ihnen, die 75 sind, können sich das jetzt besonders gut vorstellen. Man muss ehrlicherweise dazu sagen, Abraham hatte danach auch noch 100 Jahre zu leben. Das wünschen wir Ihnen auch. Abraham wird sein angestammtes Bürgerrecht verlieren, wenn er jetzt geht mit 75. Da würden wir uns das schon überlegen. Gehst du nochmal raus aus der Rentenkasse? Er soll alle Brücken abbrechen. Das ist eine interessante Formulierung dort am Anfang, wo Gott sagt, geh aus. Lech lecha steht da im Hebräischen. Das bedeutet, gehe für dich. Löse dich jetzt. Häng dich nicht an das, was dir bisher Sicherheit gegeben hat. Geh los. Heraus aus dem Trott, das kann auch Einsamkeit heißen. In Hebräer 11, Vers 9 lesen wir ja, durch den Glauben ist Abraham ein Fremdling geworden in dem verheißenen Land. Und wie gesagt, das hier in Haran, das sollte man auch nochmal in Erinnerung rufen, ist nicht der erste Ruf an Abraham. In Ur, da hatte Gott ihn schon mal gerufen. Das wird hier in 1. Mose 12 nicht berichtet, das erfahren wir aber auch aus Apostelgeschichte 7, aus diesem Bericht von Stephanus. In Apostelgeschichte 7, Vers 2, da steht, Gott erschien Abraham, als er noch in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte. Also es gab schon einmal hier in Ur diesen ersten Ruf. Das wissen wir von Apostelgeschichte 7. Und Gott sprach zu ihm, Apostelgeschichte 7, Vers 3, geh in das Land. Da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Also, es gab schon diesen ersten Ruf in Ur. Und wir wissen nicht, warum Abraham in Haran stecken blieb. Das wird uns schlichtweg nicht gesagt. War die Bindung an die Sippe doch zu stark? Oder hat Gott ihm gesagt, er solle so lange warten, bis der Vater stirbt? Wir erfahren es schlichtweg nicht. Wir erfahren es nicht, ob das normal in der Planung lag, in Haran Zwischenstation zu machen, ob es zwischenzeitlich der Ungehorsam des Abraham war, ob er Angst vor der eigenen Courage bekam. Das wird uns nicht erläutert. Aber jedenfalls stirbt der Vater und es kommt dann dieser erneute Ruf, diese Erinnerung, dieser aktuelle Startschuss. Das ist unser Vers 1, 1. Mose 12, Vers 1. Jetzt geh. Jetzt kann ich nichts mehr aufhalten. Kein junger Draufgänger ist er mehr, der ein Abenteuer sucht, um sich in der Welt ein bisschen die Hörner abzustoßen. Das war bei Abraham nicht mehr nötig. Er war ein reifer Mann und er wagt es, Gott zu vertrauen. Nur seine Frau nimmt er mit, die eigenen Mitarbeiter, also jene Knechte und Mägde, für die er verantwortlich war, und natürlich seine Tiere, denn sie sind ja Teil des Vermögens. So steht es hier, da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Ja, und dann Lot zog mit ihm, dieser junge Neffe. Wahrscheinlich imponierte dem, dass sein Onkel sowas wagte. Vielleicht war es ihm auch zu langweilig in seinem normalen heimatlichen Umfeld. Endlich mal was Neues, Onkel Abraham macht sich auf die Reise. Geh ich mit. Für den war das vielleicht eher noch locker am Anfang. Er hatte ja jemanden, an den er sich anlehnen konnte, jemanden, dem er vertrauen konnte, den er notfalls um Hilfe bitten konnte. Aber Abraham damals noch, soll alle Brücken hinter sich abbrechen. Und er wird erst später erfahren, wo das endgültige Ziel seiner Reise liegt. Das ist auch interessant, ja? Das Land Kanaan, also das heutige Israel. Aber als er den Ruf bekommt, ist das alles noch nicht so klar. Und doch hat Gottes Wort die Kraft, all diese Widerstände, all diese Fragen zu überwinden. Da zog Abraham aus. Möge Gott das schenken, dass du den Ruf nicht überhörst. Möge Gott das schenken, dass du reagierst. Möge Gott das schenken, dass wir merken, wenn Gott in unserem Leben etwas ändern will. Aber nun kommt auch schon gleich ein starker Trost. Wenn Gott uns herausruft, hat er immer ein gutes und ein besseres Ziel im Blick. Und das ist die zweite Ermutigung, die uns hier entgegenschallt. Nicht nur heraus aus dem Trotz, sondern der zweite Zuruf, voraus in neues Land. Frische Fahrt voraus. Für unsere Verhältnisse klingt das fast etwas nebulös, etwas vage. Gott sagt ja nicht, geh in das Land XY. Geh in die Region Z. Sondern was sagt Gott hier? In Vers 1, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Sehr konkret. Und trotzdem ist das eine sichere Sache, denn Gott sagt ich. Gott sagt, ich werde es dir zeigen. Und dann kommt immer dieses Ich Gottes in diesen Versen. In ein Land, das ich dir zeigen werde und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen Namen machen. Und ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Also immer dieses starke Ich Gottes, das hinter diesem Ruf steht. Und bei Abraham wird daraus eine neue Epoche der Heilsgeschichte. Das Land ist ja noch längst nicht alles, was Gott ihm in Aussicht stellt. Vers 2, ich will dich zum großen Volk machen. Ich will dir einen großen Namen machen. Ich will dich zu einem besonderen Segen für andere setzen. Und immer mehr und mehr. Gott gibt ihm seinen umfassenden Schutz. Er sagt, die dich segnen, werde ich segnen und die dich verfluchen, die werde ich verfluchen. Wer sich mit dir anlegt, Abraham, der legt sich mit mir an. Und so hat es der Herr Jesus seinen Leuten, die er gesandt hat, dann auch zugesagt in Lukas 10, Vers 6, wer euch verachtet, der verachtet mich. Dürfen wir nie vergessen, wenn wir um Jesu willen auf Widerstand und Verachtung stoßen. Und natürlich war das bei Abraham damals eine ganz spezielle heilsgeschichtliche Situation. Und doch wird hier auch ein Grundprinzip Gottes deutlich, das für uns alle genauso gilt. Gott sagt, ich will dich segnen, das heißt, ich will etwas für dich tun. Und ich will dich zum Segen setzen. Das heißt, ich will etwas durch dich tun. Ich will meinen Willen an dir erfüllen und ich will meinen Willen durch dich erfüllen. Und ich empfehle euch, das zum regelmäßigen Gebet zu machen. Dass wir dem Herrn sagen, Herr, ich bitte dich, dass du mich segnest und dass du mich zum Segen setzt. Das neue Land vor uns ist voller Verheißungen. Aber um diese Verheißungen zu erfahren, muss Abraham losgehen. Und deswegen noch einmal diese Frage, bist du noch in der Lage, neu aufzubrechen? Hast du noch den Eifer, Neuland zu erobern? Abraham war 75. Oder bist du schon so sehr mit deinen Sesshaftigkeiten verwachsen, dass da gar nichts Neues mehr Platz hat? Dass Gott aus Prinzip nicht geredet haben kann, wenn du meinst, er schickt dich in eine neue Situation, weil das ja nicht sein kann. Weil alles so festgezurrt ist. Vielleicht will Gott dir noch einmal eine ganz neue Aufgabe schenken. Vielleicht will der Herr ja in deinem Alltag, wie du so das Leben angehst, noch mal ganz bestimmte Dinge verändern. Vielleicht macht dir ja klar, dass du bisher an bestimmten Punkten mit deiner Zeit verantwortungslos umgegangen bist, mit deinem Geld gedankenlos umgegangen bist, dass du dich in bestimmte Dinge dieser Welt verstrickt hast, ohne es zu merken. Und Gott legt den Finger darauf und sagt, es soll sich ändern. Ich will es ändern. Kannst du dir das überhaupt noch vorstellen? Bittest du den Herrn noch, dass du sagst, Herr, zeige mir, wenn, wo ich neu aufbrechen soll? Das wäre auch mal ein Gebet nach diesen Bibeltagen. Dass du sagst, Herr, wenn du in meinem Leben etwas verändern willst, das muss ja nicht sein, dass du in ein neues Land ziehst, aber dann lass es mich doch erkennen, dann lass mich doch dafür nicht taub sein. Voraus ins neue Land, nicht zurück nach Ur, nicht den Fehler des Vaters wiederholen und dann doch in Haran sterben. Auch für uns hat der Herr ein Land voller Verheißungen bereit. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Verstehst du, Gott lässt dich doch hier nicht auf der Erde, damit du täglich deine Brötchen holst, die Tageszeitung liest und einmal wöchentlich zur Bibelstunde gehst. Das kann doch nicht der Sinn und Zweck sein, warum der Herr dich noch hier auf dieser Erde lässt. Da kannst du dann schon besser im himmlischen Chor singen. Singen wenigstens in unserem Chor hier. Also, dafür hat der Herr uns doch nicht auf der Erde gelassen. Und das Wesen der Verheißung ist, dass sie ergriffen werden will. Und das macht Abraham. Er legt den Vorwärtsgang ein. Er wird, wie das Johannes Busch in seiner Predigt über Abraham, in seinen Predigten über Abraham gesagt hat, er wird Ausländer auf Befehl. Wir bleiben manchmal lieber Kleinbürger nach eigenem Gutdünken. Er wird Ausländer auf Befehl. Und einmal in Bewegung lässt er sich dann nicht mehr aufhalten. Immer weiter, weiter, weiter geht die Bewegung. Und die Leute in seinem Umfeld, die werden in diesen Strudel mit reingezogen. Wenigstens für einige Zeit. Ist interessant, wenn du vorangehst, kann das andere mitziehen. Im Laufe der nächsten Stationen müssen sie sich dann selbst entscheiden. Sarah muss sich irgendwann selbst entscheiden, Lot muss sich irgendwann selbst entscheiden. Aber sie werden mitgezogen. Und schau mal hin, Abraham lässt sich jetzt nicht mehr aufhalten. Ab Vers 5. So nahm Abraham Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten, in Haran und zogen aus, um ins Land Kanaan zu reisen. Und sie kamen in das Land. Und Abraham durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem, bis zur Eiche More. Es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Land. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, dein Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Also Abraham lässt sich nicht mehr aufhalten. Er versteckt sich jetzt nicht irgendwo am Rande dieses Landes, sondern er geht mitten hinein, mitten hindurch. Erst Sichem und dann später weiter ins Gebirge östlich von Bethel. Wahrscheinlich wegen der Weideplätze, das war damals möglich, mit Gaststatus dort seine Tiere quasi gastweise zu parken, damit sie dort weiden konnten. Und Abraham weiß, das ist erst der Anfang. Gott selbst gibt ihm diese große Zusage, deine Nachkommen werden dann in diesem Land nicht mehr Ausländer sein. Ja, das steht in Vers 7. Da erschien der Herr und sagte, dein Nachkommen will ich dieses Land geben. Die sind dann nicht mehr Ausländer auf Befehl, die sind dann hier richtig zu Hause. Und wissen Sie, diese Begegnung ausgerechnet in Sichem. Ausgerechnet in Sichem baut Abraham den ersten Altar. Wofür steht Sichem? Das ist hier nochmal erklärt. Da steht Sichem bis zur Eiche More. Menge übersetzt bis zur Orakel-Terebinte. Das Wort Terebinte des Deuters kann man das wörtlich übersetzen. Das heißt, unter diesem Baum, unter dieser Arche wurde Okkultismus betrieben. Da wurden Orakel erteilt unter diesem Baum. Wenn Sie so wollen, dieser Baum war der Ort des schlimmsten Götzendienstes. Diese Eiche More ist das Symbol für die Heidenwelt. Insgesamt steht ja Kanaan doch unter dem Einfluss eines der schlimmsten Noah-Geschlechter. Und ausgerechnet dort setzt Gott sein Zeichen. Das ist Gottes Ironie der Geschichte. Und damit macht Gott deutlich, ich baue meinen Altar mitten in der Welt. Diese Eiche More, die zeigt uns, jeder Ort, unabhängig von allen menschlichen Voraussetzungen, unabhängig von allen geschichtlichen Voraussetzungen, jeder Ort kann zum Segensort werden. Weil nicht die äußeren Umstände entscheiden, sondern Gottes Stärke. Jeder Ort. Und wenn das Neuland noch so steinig ist und wenn der geistliche Boden in deinem Umfeld noch so verbrannt ist, wenn Gott will, kann er das zum Blühen bringen. Und darum kann Abraham hier seine Neulandmission beginnen. Und er baut diesen Altar dorthin, und zwar nicht so als ein magisches Gegenheiligtum zur Terebinte, zu dieser Eiche More. Gott macht keine Gegenmagie, sondern er baut das als ein Zeugnis, als ein Zeichen, eine Erinnerung. Dieser Altar in Sichem ist wie die amerikanische Flagge auf dem Mond. Damals, als sie auf dem Mond gelandet sind, haben sie dort eine amerikanische Flagge hingestellt und gesagt, das ist fremdes Gebiet, aber wir waren jetzt hier. Und wir hinterlassen jetzt hier unsere Fußspuren. Und wir setzen jetzt hier ein Zeichen. Und so etwa ist der Altar dort bei der Orakel-Terebinte. Voraus in Neuland. Nicht aus der Welt zurückziehen sollen wir uns, sondern wir sollen mitten im Trommelfeuer des gottlosen Chaos die Meilensteine unseres Herrn aufrichten. Wir sollen rausgehen, hingehen. Auf den Parkplätzen, wo die Brummifahrer kommen, um Pause zu machen, uns mit dem Missionsbus hinstellen und für das Evangelium eine Anlaufstelle sein. Mitten in der Klasse, mitten im Hörsaal, mitten in der Werkstatt, am Fließband, im Seniorenheim, neben der Eiche Moore. Aber so entschlossen Abraham auch losgezogen ist, so konsequent er Kurs behält, das müssen wir auch ehrlich sagen, das Neuland empfängt ihn nicht mit offenen Armen. Die Probleme, die lösen sich nicht schnell in Wohlgefallen auf. Die Verheißungen erfüllen sich nicht im Eiltempo. Ein eigenes Volk im eigenen Land, das scheint noch sehr weit entfernt zu sein. Zu dem Zeitpunkt hatte er noch nicht mal einen eigenen Sohn. Und jetzt fragen wir, wie kann er trotzdem durchhalten? Wie kann er das aushalten? Das ist ja die Frage auch an uns immer wieder. Neuland ist in der Regel nicht die schnelle Lösung. Mein Eindruck ist manchmal, je größer die Perspektive, umso mehr Geduld brauchen wir. Und weil wir diese Geduld nicht haben, beschneiden wir dann auf die Perspektive und sagen, naja, das halten wir sowieso nicht durch. Das ist zu weit entfernt, das ist nur Zukunftsmusik, also backen wir lieber mal kleinere Brötchen. Je größer die Perspektive, umso mehr Geduld ist nötig. Und wie soll er das aushalten? Wie soll er das durchhalten? Und das ist die dritte Ermutigung, die uns hier erreicht, der dritte Zuruf. Nicht nur heraus aus dem Trott, voraus ins Neuland, sondern hinauf den Blick. Hinauf den Blick. Wenn ihr genau hinguckt, dann seht ihr, was Abraham bei der Stange hält. In diesen ganzen schwierigen Phasen dieses neuen Abschnitts seines Lebens. Was ihn bei der Stange hält, das ist die persönliche Verbindung mit dem Gott, der ihn ruft. Und das ist von Anfang an entscheidend, hinauf den Blick. Diese Verse 1 und 8, die stehen wie eine Klammer um diesen Text herum. Ja, schaut mal hin, Vers 1, es geht los, der Herr macht den Anfang. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland. Und am Ende in Vers 8 heißt es, und Abraham rief den Namen des Herrn an. Es ist diese persönliche Verbindung. Gott ruft, Abraham antwortet. Das ist die Klammer. Und deswegen ist es nicht präzise genug, wenn wir sagen, Abraham glaubte der Verheißung, sondern wir müssen genauer sagen, Abraham glaubte dem lebendigen Gott. Das war eine persönliche Sache. Und weil er dem lebendigen Gott glaubte, darum vertraute er der Verheißung. Es war persönlich. Wie ist dein persönliches Verhältnis zu dem, der dich gerufen hat? Hinauf den Blick, immer wieder, Tag für Tag, hinauf den Blick. Kauf dir das Buch von Wolfgang Bühne und bete. Es ist atemberaubend, wie Gott von Anfang an den Blick seines Boten hinaufzieht. Gottes Ich sucht dein Du. Gottes Ich sucht dein Du. Es geht um diese Ich-Du-Beziehung. Abraham bekommt nicht einen anonymen Auftrag für einen großen Konzern, dem er dann von Zeit zu Zeit Bericht erstatten muss. Sondern Gott nimmt ihn und führt ihn und sagt, verliere nicht den Blick auf mich, hinauf den Blick und dann bringe ich dich durch. Und darum kann Abraham auch zum Modell für unseren Glauben werden. Darum kann Paulus dann später in Galater 3, Vers 8, in Galater 3, Vers 8 Folgendes sagen. Galater 3, Vers 8, da sagt Paulus, die Schrift hat es aber vorausgesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum verkündigt sie dem Abraham, und dann kommt unser Vers 12, Vers 3, in dir sollen alle Heiden gesegnet werden. So werden nun die, die aus dem Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. So kann er zum Modell werden für unseren Glauben, durch sein persönliches Verhältnis zu dem lebendigen Gott. Damit ist nicht der Unterschied zwischen der Gemeinde und Israel etwa eingeebnet oder diese spezielle heilsgeschichtliche Aufgabe, die Abraham hatte. Darauf werden wir morgen, wenn wir 1. Mose 17 auslegen, noch genauer zu sprechen kommen. Ich denke, es ist die Tragik einer bestimmten theologischen Richtung in der Reformationszeit gewesen, dass sie diese bleibende Verheißung und bleibende Aufgabe für Israel, die gerade an der Person Abrahams auch deutlich wird, nicht deutlich gesehen hat. Und dass sie gerade an diesem Punkt Israel ihrem eigenen Prinzip untreu wurde, nämlich dem Prinzip, die Bibel wörtlich zu nehmen. Das war ja eine der großen Wiederentdeckungen der Reformatoren, dass sie gesagt haben, die Bibel muss nach ihrem Literalsinn verstanden werden. Wenn irgendwo die Bibel wörtlich verstanden werden kann und deutlich macht, hier geht es nicht um bildliche Darstellung, sondern um Dinge, die wortwörtlich so ausgesagt sind, dann müssen wir sie auch wörtlich nehmen und verstehen. Und es ist eine gewisse Tragik, dass eine bestimmte theologische Richtung in der Reformationszeit in Bezug auf Israel von diesem Prinzip abgewichen ist und im Dienst eines bestimmten theologischen Systems dann Israel praktisch enteignet hat von den speziellen Verheißungen, die Gott diesem Volk gegeben hat und die auch mit dem Land zusammenhängen. Die entscheidende Gemeinsamkeit zwischen Abraham und uns, die Paulus auch in Galater 3 deutlich machen will, ist die dieses persönlichen Vertrauens, das sich allein auf den lebendigen Gott verlässt. Auf den lebendigen Gott, der uns mit seiner Verheißung ganz klar anspricht. Und wenn wir fragen, warum Abraham durchgehalten hat, auch als es dann noch schlimmer wurde, dann liegt hier die Antwort. Gott hat von Anfang an seinen Mann, seinen Boten in dieses persönliche Verhältnis reingezogen. Und wir dürfen uns glücklich schätzen, dass dieses persönliche Verhältnis für uns noch enger geworden ist durch den Herrn Jesus, der dann gekommen ist. Und wenn du zu dem Herrn Jesus gehörst, wenn du an ihn glaubst, wenn du ihm als deinem Retter wirklich gehörst, dann sorgt Jesus dafür, dass der Blick nach oben auch frei bleibt. Hinauf den Blick. Es gibt ein altes Glaubenslied, das hier in diesem Zusammenhang wunderbar passt. Da heißt es, ob rings um euch bang die Götzennacht steht, und wehrt's euch zu lang, bis dass sie vergeht, so sei euer Hoffen nach oben gericht. Der Himmel ist offen, bei Jesus ist Licht. Das ist wahr, bei Jesus ist Licht. Und deswegen will er unseren Blick immer wieder auf sich ziehen, zu sich hinrichten. Und das macht uns frei. Das gibt uns auch in schwierigen Situationen wirklich eine königliche Unabhängigkeit. Und das äußert sich dann ganz praktisch, wie bei jenem Chinesen, von dem vielleicht ein oder andere schon mal gehört hat, der einst mal reich und begütert gewesen war. Und dann wurde er Christ und dann bekam er einiges zu leiden und zu spüren, auch von seiner eigenen Sippe. Sein blühendes Geschäft wurde boykottiert, er wurde ärmer. Und eines Tages kamen nichtchristliche Freunde zu Besuch und bedauerten ihn aufrichtig. Und sie sagt, Mensch, statt diesem prächtigen Haus jetzt nur noch diese etwas bescheidene Hütte und statt dem herrlichen Garten, an dem wir uns noch so plastisch erinnern, jetzt dieses kleine Stückchen Acker. Und dieser chinesische Christ, so wird berichtet, überlegte einen Augenblick und lächelte. Und er sagte, ja, mein Garten ist klein und auch nicht sehr lang. Und auch nicht allzu breit. Aber, und dabei strahlte er von innen heraus, er ist sehr hoch. Hinauf den Blick. Den Blick nach oben kann dir keiner zubauen. Auch die schlimmsten Umstände können den Blick nach oben nicht zubauen. Und wisst ihr, das ist ein Grund, warum die Emerging Church Bewegung in Deutschland, von der sicherlich die meisten von uns gehört haben, einen so zerstörerischen Einfluss gerade in den evangelikalen Kreisen ausübt. Weil sie nämlich mit Konzepten arbeiten, die sagen, ach, beim Evangelium geht es gar nicht in erster Linie um die Versöhnung des einzelnen Sünders mit Gott, das kommt irgendwie auch noch mit rein. Aber beim Evangelium, so sagen sie, geht es um Transformation. Es geht um Veränderung größerer Komplexe, möglichst von ganzen Städten. Es geht darum, dass wir diese Welt verändern im Namen Jesu. Und einer, der sich für diese Position ganz besonders stark macht und dessen Namen wir deswegen leider auch mal nennen müssen, damit man sehr aufmerksam seine Schriften liest und seinen Einfluss kritisch beobachtet, ist Professor Johannes Reimer. Hier wird letztlich der Kern des Evangeliums verschoben. Oder Tobias Feigs etwa. Transformation ist das Schlüsselwort. Und an Abraham sehen wir, wie wichtig unser persönliches Verhältnis zu Gott ist. Individueller geht's nicht. Nachdem bis 1. Mose 11 die Universalgeschichte ihr ganzes sündiges Potenzial voll ausgespielt hat, fängt Gott jetzt hier in 1. Mose 12 mit dem Einzelnen, mit einem Einzelnen von vorne wieder an. Und er zieht ihn in diese persönliche Verbindung hinein und er zieht seinen Blick nach oben. Und durch diesen einen werden wir bis heute alle gesegnet. Das ist Gottes Weg. Und uns hat der Herr Jesus noch viel enger in diese Gemeinschaft hineingezogen. Und darum brauchen wir die Altäre, die wir in dieser Welt bauen, nicht als heilige Stätten, wo wir Gott begegnen. Das ist nicht der Sinn dieser Altäre. Als ob es bestimmte äußerlich gekennzeichnete heilige Stätten oder gar Wallfahrtsorte gäbe, an denen man Gott besonders nahe sein kann. Darum geht's nicht. Es ist interessant, erst erschien der Herr dem Abraham und dann baute er den Altar. In Vers 7. Also es ist nicht so, dass er gesagt hat, nun bau erst mal den Altar und wenn du dann alles schön religiös vorbereitet und rituell ausgestaltet hast und wenn du dich entsprechend versenkst und so ein bisschen Mystik dann dazukommt, dann begegne ich dir. Nein, umgekehrt macht es Gott. Gott begegnet dem Abraham, bevor er diesen Altar baut. Und dann baut er diesen Altar als ein Zeichen, als ein Signal mitten in der Welt. Er setzt die Flagge auf den Mond. Er zieht sich nicht zurück, er versteckt sich nicht. Er bleibt erkennbar in einem heidnischen Umfeld. Und ihr Lieben, das ist wichtig. Es ist so wichtig, dass wir erkennbar bleiben in einem heidnischen Umfeld. Dass wir uns mit unseren Gemeinden nicht in die hintersten Winkel zurückziehen, um möglichst ungestört zu sein. Es ist wichtig, dass wir öffentlich das Evangelium verkünden. Es ist wichtig, dass die Türen offen sind und Menschen hereinkommen können und dort der Verkündigung des Evangeliums begegnen, dass wir uns nicht verstecken, dass wir nicht den Mund halten. Und Abraham hat gebetet in Vers 8, er rief den Namen des Herrn an, aber hier steht auch wirklich, er rief den Namen des Herrn an. Er flüsterte nicht den Namen des Herrn an. Und deswegen hat Luther gar nicht, vom Sinn her, gar nicht schlecht übersetzt, wenn er an dieser Stelle und auch an zwei anderen in Kapitel 13, 4 und 21, 33 übersetzt und er predigte den Namen des Herrn. Wörtlich steht da, er rief den Namen des Herrn an. Aber Luther übersetzt, er predigte den Namen des Herrn. Er hat ihn verkündet, er hat ihn öffentlich bewusst und klar gemacht. Und das ist unsere Aufgabe. Was für eine Tiefe, was für eine Weite bekam dieses Leben mit 75 Jahren. Mit 75 Jahren, da fängt das Leben an. Wenn Sie 75 sind, ist noch nicht zu spät. Aber Sie können auch eher anfangen. Und damit Sie dazu die Kraft haben, machen wir jetzt eine kurze Pause.